Ach, endlich nach Hause kommen. Puh, Freitagabend. War das wieder eine Woche. Hey, so crazy, was immer alles los ist. Ständige Termine, dauernd muss man was denken. Naja, wenn ich mal in die nächste Woche reingucken, wie es da aussieht. Puh, Montag. Hey, Montag. Na, wieder nichts mit freier Tag. Dienstag voll, Mittwoch voll, Donnerstag voll. Freitag. Freitag sieht gut aus. Freier Abend. Ja, Freitag halt, gell. Ha, geil. Allerdings sollte ich hier erst noch die Mails lesen. Oh oh. Freitagabend, Meeting, Allianz, Gruppe, Stadthallengottesdienst. Super. Ja, das war's dann mit dem Freitag, dann ist der auch weg. Okay, aber es ist ja nur eine Woche, die nächste Woche, schauen wir die rein. Sieht jetzt nicht wirklich besser aus. Auch schon alles voll. Aber vielleicht können wir da jonglieren, mal gucken. Wenn ich den anrufe, dann können wir den verschieben. Das probieren wir doch gerade mal. Geh nicht ran. Ja, eigentlich sieht es ja überhaupt nicht besser aus. Im Grunde genommen ist ja der ganze Kalender so. Wo ich hingucke, nur Termine, Termine, Termine. Alles voll. Und dann nutzt dir so ein Smartphone halt auch irgendwie nichts. Davon habe ich auch nicht mehr Zeit. Eigentlich nervt das total. Irgendwie müsste ich mal wieder Freiräume schaffen, so. Freitagabend, jetzt klopft es auch noch. Passt mir überhaupt nicht, aber naja, man ist ja höflich. Gehe ich halt mal ran.
Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Deine Hallo. Zeit ist abgelaufen. Kennst du mich?
Nee, aber vielleicht kommst du einfach mal rein. Hm? Machen wir es uns gemütlich. Komm mal rein.
Man nennt mich den Gevatter.
Kaffee vielleicht?
Espresso. Schwarz.
Ja, habe ich mir fast gedacht. Gehen. Ja, Gevatter. Das ist jetzt ein Joke, oder?
Sehe ich aus wie ein Witz?
naja.
Ich bin hier, um dich zu holen, um dich mitzunehmen.
Jetzt im Ernst? Also eigentlich ist das jetzt mega ungeschickt, muss ich wirklich sagen. Ich habe gerade mit meiner Frühjahrsdiät begonnen und ich finde, so langsam fängt man an, das zu sehen. Also es ist ein ganz, ganz, ganz schlechter Zeitpunkt.
Sei dir sicher, das mit der Diät wird in den nächsten Tagen wie von selber gehen.
Okay, aber ich habe gerade im Job ein neues Projekt begonnen und da kann ich nicht fehlen, man braucht mich da.
Das ist eine alte Berufskrankheit von mir, ich komme immer unpassend. Jeder ist ersetzbar, jemand anderes wird deinen Job machen.
Job hin, Job her, trotzdem, das passt nicht. Ich habe geerbt neulich und ich finde, jetzt habe ich auch mal alles recht, die Füße hochzulegen und meinen Wohlstand zu genießen.
Bisschen spät. Da wird sich wohl ein anderer umso mehr freuen.
Hey Mann, jetzt mal im Ernst, das geht nicht. Ich habe so viel noch offen. Ich habe so viel unerledigte Dinge, die ich zu Ende bringen muss. Ich kann jetzt nicht.
Das höre ich ständig. Du hattest deine 39 Jahre, du hast sie nicht genutzt.
Aber das sind so viele Beziehungen offen. Das sind so viele Dinge, die ich nicht gesagt habe, die ich klären muss. Das bleibt alles offen stehen, wenn ich jetzt gehe. Das geht nicht.
Du willst all deine Beziehungen klären? Wie viel Zeit willst du denn noch? So viel gebe ich dir nicht. Deine Zeit ist abgelaufen.
Jetzt im Ernst.
Komm jetzt. Ich will. Lass uns gehen.
Nein.
Ein
Was bereuen wir, wenn unser Leben zu Ende geht? Was bleibt da stehen? Bronnie Ware, eine Palliativpflegerin, die viele Menschen am Sterbebett bis zu ihrem Tod begleitet hat, hat darüber ein Buch geschrieben. Ziemlich spannend, dieses Buch, von den Top 5, was sie am Sterbebett bereuen. Die Top 5 Punkte, nicht keine Theorie, nicht irgendeine Ausarbeitung, sondern das, was sie erlebt hat, was sie von den Menschen wirklich gehört hat. Und von den Top 5 Punkten, was sie am Ende ihres Lebens bereuen, sind 3 Punkte unmittelbar im Zusammenhang mit Beziehung. Der Top 5 Punkt heißt, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann ist auch das ein Punkt, der mit Beziehung zu tun hat. Happily ever after. So heißt unser Sonntag heute in dieser neuen Serie Beziehungs-Know-how. Und wisst ihr, ich oute mich gerne, ja? Happily ever after. Ich hatte keine Ahnung, was das heißt. Ich musste es nachgucken. Und happily ever after heißt so viel wie ein Leben lang glücklich sein. Oder immer noch glücklich, wenn alles vorbei ist. Happily ever after. Und ihr habt schon gehört, ihr habt es vielleicht auch bemerkt, wir sind mitten in einer neuen Serie. Und diese Serie, die heißt Beziehungs-Know-how. Beziehungen prägen unser Leben. Und Beziehungen sind das, was am Ende des Lebens für extrem viele Menschen das Match-Entscheidende sind. Beziehungen ist das, was am Ende ihres Lebens der Punkt ausmacht, von dem sie rückblickend ihr Leben bewerten und sagen, hey, habe ich es richtig, habe ich es falsch gemacht, war es gut, war es vergebens, was ich getan habe. Jetzt ist das Problem, dass kaum jemand von uns das Ende absehen kann. Ja, der Herr Sensemann, der kommt nun mal ungeplant. Da stehst du mitten im Leben und er klopft an. Und dann macht er dir auf eine sehr brutale Art und Weise deutlich, dass das nicht die Mitte des Lebens war. Verkalkuliert. Falsche Zeitrechnung. Im Psalm 90, Vers 12 heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wenn Beziehungen in unserem Leben so eine große Rolle spielen, dann ist es schlicht und ergreifend dumm, sich erst auf dem Sterbebett Gedanken zu machen, wie das mit den Beziehungen denn gelaufen ist. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, dass wir nicht erst, wenn es vorbei ist, anfangen nachzudenken, sondern jetzt, hier und heute. Und Gott lässt uns damit nicht alleine. Gott liefert uns ein ganzes Paket an Beziehungs-Know-how. Er gibt uns Hilfestellungen, wie wir mit den Beziehungen umgehen können, wie wir darin leben können und wie wir auch mit Versagen umgehen können, wenn es nicht so klappt. Heute soll es um die Grundlage von Beziehungen gehen. Und zwar Beziehungen, die uns ein Leben lang begleiten. Denn wie wir mit diesen Langzeitbeziehungen umgehen, ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor ist, ob du am Ende deines Lebens sagen kannst, ich habe glücklich gelebt, mein Leben endet glücklich oder ob da ganz, ganz vieles offen bleibt. Und es geht bei weitem nicht nur um Ehe. Also wer jetzt so ein bisschen die Augen verdreht und gedacht hat, boah, shit, 5 Wochen nur über Ehe und Beziehung quatschen. Nein, überhaupt gar nicht. Und ihr werdet heute schon merken, dass dieses ganze Ehebeziehungsding nur ein Aspekt ist. Es geht generell um Langzeitbeziehungen, um Freundschaften, um berufliche Langzeitbeziehungen und schließlich auch um unsere Beziehung zu Gott. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen. Ich danke dir, dass du uns ein Know-how mitgegeben hast, wie Beziehungen gelingen können. Vater, und ich glaube, dass das so einer der wundesten Punkte überhaupt ist von uns. In Beziehungen erleben wir das größte Glück, aber auch die größten Verletzungen. Und ich bete, dass wir von dir lernen, dass wir von dir geprägt und verändert werden und dass wir von dir her etwas Neues begreifen heute. Und dazu gebe ich dir Zeit und Raum in Jesu Namen. Amen. Ja, fangen wir mal am Anfang an. Das macht einen gewissen Sinn. Am Anfang einer Beziehung leben wir von Begeisterung. Wow, ist der sexy! Also es geht den meisten, wenn sie mich sehen, so. Hey, der ist so cool und so interessant und die Geschichten, die er erzählt und die Witze und was der alles kann und wow, yeah, come on. Cool. Aber das geht nicht nur so, ja, Partnerschaftsgedöns. Ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Arbeitsumfeld erlebt habe. Ganz speziell in kleineren, Eigentümerunternehmen geführten Unternehmen. Sage mal, Eigentümer geführte Unternehmen, das ist schwierig. Also ich meine die Firmen, wo es wirklich einen Chef gibt, ja, der seine Beziehungen mit reinbringt in die Firma und wo man auch merkt, vieles lebt und steht und fällt mit diesen Beziehungen. Da kommen neue Mitarbeiter und der Eigentümer ist mega begeistert. Hey, der Neue, das ist der Hero. Ja, das ist übrigens super cool für die, die schon da sind. Fühlt sich saugut an. Ach, diese Neuen, super. Und wir sind uns oft auch so ähnlich, ja? Diese Neuen, von denen wir so begeistert sind. Als ob wir uns schon ewig kennen würden. Ganz eng. Ja, es gibt einen Grund, warum das so ist. Ist übrigens ganz sachlich jetzt so für all die Romantiker unter uns, vergesst das mal mit der Romanze. Ja, es gibt einen Grund, warum wir so fühlen. Und schuld daran sind Dopamin und Adrenalin. Ja, ganz sachlich. Dopamin, Adrenalin werden ausgeschüttet, wenn wir jemanden neu kennenlernen, wenn wir in eine neue Situation hineingekommen, wenn wir irgendwie sowas ganz Frisches erleben, dann wird das besonders ausgeschüttet. Natürlich gesondert verstärkt bei Verliebten, aber auch eben in anderen Situationen wie dem Arbeitsumfeld oder der Kirche auch. Und Dopamin und Adrenalin sind mega coole Sachen. Die machen uns so kribbelig, so aufgeregt. Ein Wohlfühlmoment. Ja, auf die Spitze getrieben kann man daraus Drogen machen und das fühlt sich mega krass an. Du bist high, so ein bisschen zumindest. Und das fühlt sich irgendwie schon cool an. Du bist allerdings auch blind. Weil Adrenalin und Dopamin verursachen, dass wir uns fokussieren. Wir sehen nur noch eine Sache. Das hat in anderen Bereichen unseres Lebens absoluten Sinn. Ist gut so. Wenn du vom Tiger davon rennst und der will dich anfallen, dann ist das mega uncool. Oh, ein Blümchen. Wunderschön, das Gräschen. Nein, das kommt nicht so gut. Also da ist Fokussierung schon gut. Allerdings in Beziehungen ist das ein bisschen schwierig. Und Adrenalin und Dopamin haben einen ganz, ganz großen Nachteil. Es lässt nach. Wir verarbeiten das. Und auf einmal ist der andere gar nicht mehr so interessant. Seine Macken sind nicht mehr lustig, sondern lästig. Aber schon wieder die Geschichte. Und so viel kann der gar nicht. Der hat ja auch Fehler. Der hat auch Macken. Und sein Schweiß riecht auch nicht nur gut. Und überhaupt, wenn ich mir den so angucke, irgendwie haben wir so nichts gemeinsam. Und dieser ehemals Neue wird zum Fremden für uns. Jetzt gibt es nur ein ganz großes Problem. Ja? Wenn wir einen wirklich Fremden treffen, dann treffen wir den neutral. Das ist ein neuer Mensch, fremd, und wir haben uns noch nicht entschieden. Das Problem bei denen, die uns fremd werden, ist, dass wir die Beziehung zu ihnen schon entschieden haben. Wir haben den schon eingestellt. Der ist schon in mein Team aufgenommen. Ich habe mich schon in eine Beziehung mit ihm hineinbegeben. Das heißt, meine Situation ist schon entschieden, aber jetzt habe ich es mit einem Fremden zu tun. Und daraus entsteht ein ganz großes Problem für uns. Denn auf einmal wird aus Respekt, Anerkennung und Liebe ein Pflichtgefühl. Ich muss ja. Wie können wir diesen Fremden lieben lernen? Wie können wir diesen uns fremd gewordenen lieben lernen. Und um das zu lernen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Beziehungen aus drei Komponenten entstehen. Und ich habe euch ein praktisches Beispiel mitgebracht, vielleicht kann der ein oder andere was damit anfangen. Stahlbeton hat ganz krasse Eigenschaften. Stahlbeton besteht aus verschiedenen Komponenten. Und zwar ist das druckbeständig und zugbeständig. Und wenn du das in einer guten Mischung zusammenbringst und die Komponenten wirklich zusammenhalten, dann ist das so ein krasses Baumaterial, dass du wirklich die unglaublichsten Dinge damit bauen kannst. Das ist schon der Hammer, mal zu sehen, was so möglich ist. Ja, wenn ihr da mal die A81 runterfahrt, Rottweil, dieses wunderschöne Gebilde, dieser Thyssen-Aufzugsturm, Testturm, eigentlich natürlich rotzhässlich, aber wenn du es mal genau anschaust, ist es schon der Wahnsinn, dass das zusammenhält, dass das Ding funktioniert, und zwar unter Druck und Zug. Unsere Beziehungen geraten auch unter Druck. Und wenn man mal eine Weile miteinander unterwegs ist, dann merkst du auch, an unseren Beziehungen wird auch gezogen. Da versuchen alle möglichen anderen Leute an uns zu ziehen. Und wir brauchen Komponenten, die zusammen ein stabiles Material ergeben. Die erste Komponente, die Kraft der Wahrheit. Wahrheit ist ja im Volksmund eine Tugend. Das ist ja super. Hey, unsere Beziehung, die beruht auf Wahrheit. Yeah, das ist genial. Hey, wenn du so total in Wahrheit miteinander unterwegs bist, das ist voll gut, wenn du alles sagst, was du denkst und fühlst und zu jeder Zeit. Wow. Wisst ihr was? Wahrheit nervt. Wahrheit nervt gewaltig. Am Anfang einer Beziehung, und zwar jetzt wirklich mal egal, ob das eine Liebesbeziehung oder Kollegen oder Kirche oder so ist. Am Anfang einer Beziehung lebt man ein Schauspiel. Und dieses Schauspiel nicht, weil man sich falsch darstellt, sondern weil man sich einseitig darstellt. Ich sage immer so, das ist die Facebook-Phase einer Beziehung. Habt ihr in Facebook schon mal jemanden gesehen, der ein Bild von sich reinstellt, wenn er gerade scheiße aussieht? Habt ihr schon mal das Essen gesehen, das angebrannt ist? Den Urlaubsort, der nicht so cool ist? Nein, macht man nicht. Und genau in die Phase treten wir am Anfang einer Beziehung. Da ist man immer gestylt. Da ist man immer frisch geduscht. Da ist das Zimmer immer aufgeräumt. Ich habe Teenager zu Hause. Das ist mega cool. Auf einmal klappt das mit dem Aufräumen. Man ist in dieser Facebook-Phase der Beziehung, aber die geht vorbei. Und Wahrheit macht sich breit. Und die Wahrheit ist, ich klappe den Klodeckel nicht hoch, ich quetsche die Zahnpastatube gerade so, wie es mir in den Kopf kommt und nicht nach einer Ordnung. Die Wahrheit ist, ich schaue wirklich lieber Rosamunde Pilcher und finde Fußball scheiße. Also ihr könnt abstrahieren, gell, was ich bin, was ihr seid. Die Wahrheit in einer Beziehung, die nervt. Wahrheit wird zu einem Problem. Warum? Weil wir auf drei Arten auf Wahrheit reagieren. Das erste ist das Schneckenhaus. Du wirst mit einer Wahrheit konfrontiert und die erste Reaktion, die du zeigst, ist, du ziehst dich zurück in deine Wahrheit. Du ziehst dich in dein Schneckenhaus zurück und du bleibst bei dem, was für dich die Wahrheit ist. Das am anderen willst du gar nicht sehen. Hey, und da sind wir mega krass drin, im Verdrängen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Gespräche, die ich mit Paaren führe, die seit vielen Jahren miteinander unterwegs sind, über wie viele Jahre du in deinem Schneckenhaus leben kannst. Und die Wahrheit schlicht und einfach verdrängst. Du willst sie nicht wahrhaben. Das Problem ist aber, sie bleibt die Wahrheit. Und irgendwann musst du dich damit konfrontieren lassen. Und dann kommt die zweite Reaktion. Das ist Flucht. Wisst ihr, und Flucht stellt sich ja nicht immer sofort so dar, wie wir denken. Ich hau ab, ich bin weg, ich knall die Tür und nein, die erste Form von Flucht ist Desinteresse. Die erste Form von Flucht ist Desinteresse. Weißt du, du machst so dein eigenes Ding und das, möchte ich mich nicht beteiligen, interessiert mich nicht, ich ziehe mich zurück. Das ist die erste Form. Und wir steigern das. Wir steigern das Desinteresse am anderen. Er wird uns irgendwann gleichgültig. Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo es dann meistens irgendeinen äußeren Auslöser gibt, aber wo wir so weit sind in unserem Desinteresse, dass wir sagen, weißt du was, ich kann auch ohne dich. Und dann fliehen wir, dann sind wir weg. Dann suchen wir uns das Hotelzimmer oder wie immer deine Flucht dann aussieht. Und die dritte Form ist das Kriegsbeil. Konfrontation. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit und jetzt wollen wir mal sehen, wer der Stärkere ist. Wisst ihr, und dieser Punkt mit dem Kriegsbeil, der ist so riesengroß. Das beginnt bei dir und mir zu Hause, in unseren Freundschaften, in unserer Arbeitswelt, in unserem Arbeitstag, wo auch immer wir leben. Aber da bleibt es nicht. Das Prinzip des Kriegsbeils, das wird größer und größer und größer. Und das Problem am Kriegsbeil ist, es geht nie um die Beziehung. Es geht immer um Macht, um Recht haben, um Positionen stärken. Wer bleibt am Ende stehen? Das ist die Frage beim Kriegsbeil. Und ich war erschüttert über die Nachrichten der letzten Tage. Wisst ihr, Kriege gab es immer und wird es immer geben. Aber was mich so krass beschäftigt, ist, auf einmal geht es um Wahrheit. Wer hat die Wahrheit in Syrien? Ich sage euch, ich weiß es nicht. Da mag es andere Leute hier in dieser Gemeinde geben, die wissen ganz genau, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dort wird mit dem Kriegsbeil gearbeitet. Und wenn das Kriegsbeil geholt wird, geht es nicht um Wahrheit, es geht nicht um Beziehung, es geht um Macht. Es geht um die Frage, wer bleibt am Schluss stehen? Und leider immer wieder einfach nur um schlicht diese einfache Frage, wer hat den größeren? Die größere Rakete, die größere Bombe. Es geht nicht um Beziehung. Und insofern kann ich und darf ich das, was dort nicht geschieht, gutheißen. Jesus hat gesagt, wer zur Waffe greift, wird durch die Waffe umkommen. Und ich weiß, das übersteigt manchmal unsere Logik, wie wir die Welt betrachten. Das Kriegsbeil. Alle drei, das Schneckenhaus, Flucht und das Kriegsbeil, sind destruktive Elemente von Beziehungen. Und was kommt dabei raus? Zweifel. Am Ende stehen Zweifel. Du hast die Zweifel, hey, ist das der Richtige? Will ich mit dem wirklich in einer Beziehung stehen? Ist diese Person nicht falsch? Muss ich mich von ihr distanzieren? Sollte ich nicht diese Beziehung abbrechen? Hätte ich mich anders entscheiden sollen? Das Problem ist, dass wir Wahrheit aber nicht angehen. So, ich habe einen tollen Vergleich gehört diese Woche, der mich echt überzeugt. Mit der Wahrheit ist es so wie mit dem Steinchen im Schuh. Hier liegt ein klitzekleines Steinchen auf der Bühne. Und so ein Steinchen ist wirklich winzig. Und das kannst du in deinen Schuh reinmachen und das macht erstmal gar nichts. Vielleicht, je nachdem, wo es liegt, drückt es ein bisschen. Vielleicht spürst du es überhaupt nicht. Der Olli, ihr habt es mitgekriegt, der läuft Marathon. Und ey, ich ersticke fast vor Neid, weil also ich finde es der Hammer, wirklich unglaublich, dass er das durchzieht und wie er das macht, finde ich total krass. Aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Deshalb immer, wenn ich über Marathon rede, frage ich ihn. So. Wisst ihr, wie das ist, einen Marathon zu laufen mit dem Steinchen im Schuh? Es gibt mehr Läufer hier in der Gemeinde, fragt die mal einfach. Glaubt es mir nicht, fragt die. Nach 20 Kilometer, 25 Kilometer, 30 Kilometer ist irgendwann Feierabend. Da ist Schluss. Das kleinste Steinchen wird zum Knockout und du kannst keinen Schritt mehr laufen. Das Problem ist, dass wir die Steinchen nicht angehen. Ich glaube, in unseren Beziehungen, die wir haben, ist Sünde etwas wie ein Steinchen. Im Hebräer 3, Vers 13 heißt es, ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Solange heute ist, solange das Sensemann noch nicht da war, solange du jetzt hier und heute lebst, verschließ dich nicht. Ermahnt und ermutigt, das ist übrigens ein Wort in der Bibel, ein Wort und meint genau dasselbe. Ermahnt und ermutigt euch gegenseitig, dass ihr nicht mit diesen Steinchen länger rumrennt. In Wahrheit. Jede Wahrheit birgt die Chance einer Veränderung. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jetzt ist das aber nur eine Komponente. Und wisst ihr, wenn man nur mit einer Komponente baut, dann ist das nicht klug. Wenn ihr nur Beton nehmt, der pure Beton, und macht einen Riesenklotz nur aus Beton, dann ist der nicht stabil. Überhaupt nicht. Der ist sehr bröselig und es braucht nicht viel, um diesen Klotz kaputt zu machen. Es braucht eine zweite Komponente und das ist die Kraft der Liebe. Und ich rede nicht von Frühlingsgefühlen, ja. Ich rede nicht von den Schmetterlingen und wenn das Gras wieder sprießt und dann denkst du wieder, wow. Nein, vergiss das. Mit Liebe meine ich was ganz, ganz anderes. Die Kraft der Liebe. Liebe ist eine Entscheidung. Die Entscheidung, mich auf diesen mittlerweile Fremdgewordenen immer noch einzulassen. Bei jemandem immer noch zu bleiben, obwohl mein Schneckenhaus die Flucht und das Kriegsbeil ruft. Bei jemandem immer noch dabei zu bleiben und ihn zu erdulden, zu ertragen und die Geschichten immer noch anzuhören, die er erzählt, ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung hat Kraft. Der Gipfel steht in der Bibel. Dort heißt es, ihr sollt den anderen höher achten als euch selbst. Und ich glaube, das ist Liebe. Den anderen höher achten als dich selbst. Liebe und Annahme haben die Kraft, Wunden zu heilen. Und das finde ich mega krass, wenn man das mal zu Ende denkt. Die allermeisten Menschen von uns gehen mit einem verletzten Selbstbild durchs Leben. Ja, das, was du von dir hältst, wie du dich siehst, wie du über dich denkst, wie du von dir redest, das ist geprägt von Verletzungen. Verletzungen, die sich aufgebaut haben. Menschen wurden nicht angenommen. Die Konsequenz ist Angst vor Ablehnung und aus dieser Angst heraus handeln sie. Die meisten Menschen wurden nicht bedingungslos geliebt. Die Konsequenz, sie erfüllen die Bedingungen, damit sie Liebe bekommen. Menschen wurden nicht hochgeachtet, sondern kleingeredet. Und die Konsequenz ist, sie machen sich groß. Das sind ganz logische Konsequenzen von Verletzungen. Und fast jeder von uns ist in seinem Selbstbild geprägt von Verletzungen. So, und jetzt kommt das Krasse. Wenn du trotzdem bei diesem bleibst, wenn du trotzdem liebst, wenn du trotzdem den anderen höher achtest als dich selbst und du siehst diese Punkte an ihm, du merkst, wie verletzt er ist, du merkst, dass das alles Schauspiel ist und du bleibst trotzdem stehen und er provoziert dich ohne Ende und du bleibst trotzdem bei ihm, geschieht Heilung. Wisst ihr, unter uns Frommen, da wird so viel geredet über Beten für Heilung und das ist gut so. Aber wusstet ihr, dass wir durch unser Handeln heilen können? Wenn ich dich trotzdem annehme, wird etwas gesund in dir. Eine riesen, riesen, riesen Chance, die wir haben. Wahrheit ist manchmal extrem verletzend. Wenn du jemand die Wahrheit sagst, dann reißt du etwas auf in ihm. Durch Liebe kannst du das wieder heilen. Jetzt ist aber das Problem, dass wir im Leben ganz oft vor einer Alternative stehen. Liebe oder Wahrheit? Was jetzt? Und diese Alternative ist wirklich manchmal ein großes Problem. Wie kommt Wahrheit und Liebe zusammen? Wenn du nur die Wahrheit sagst, verletzt du. Wenn du jemand nur die Wahrheit direkt ins Gesicht knallst, dann verletzt du und zerstörst du. Wenn du aber nur Liebe lebst, dann wirst du falsch. Definitiv, weil es geht dir um Harmonie. Es geht nicht darum, wirklich die Wahrheit zu sagen, sondern kaschieren. Und wie kann das zusammenkommen? Durch die dritte Komponente, die Kraft der Gnade. Gnade ist, was du bekommst, obwohl du es nicht verdienst. Und Gnade besteht für uns aus zwei Teilen, aus Vergebung und aus Buße. Im Epheserbrief heißt es, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Ich vergebe dem anderen und kehre selber um, wo ich falsch liege. Und eigentlich ist es so einfach, ja. Du hast mir was getan, ich vergebe dir. Ich habe dir was getan, ich kehre um und bitte um Vergebung. Theoretisch super easy. In der Praxis so schwer. Weil es zwischen Vergebung und Buße und uns eine Hürde gibt. Und diese Hürde hat einen Namen, die heißt Stolz. Wir wollen diesen Stolz nicht überwinden. Weil wenn ich dir vergebe, dann kann ich es ja nicht nochmal benutzen. Und wenn ich um Vergebung beten muss, dann muss ich ja sagen, hey, ich lag falsch. Unser Stolz liegt dazwischen. Solange du auf den anderen noch herabschaust, hey, also das würde ich nicht machen. Ich habe ja auch meine Fehler, gell? Aber das, ne. Solange du die Position noch hast, stehst du Gnade im Weg. Solange gibt es keine Gnade. Ich möchte euch ein Beispiel sagen, wie könnte es richtig funktionieren? Hey, du hast was falsch gemacht, es war nicht klug, so zu handeln. Das ist Wahrheit. Aber ich werde dich nicht verlassen, wir stehen das gemeinsam durch. Das ist Liebe. Ich verzeih dir das und werde es auch nicht wieder gegen dich verwenden. Du musst dafür nichts tun. Das ist Gnade. Und wenn die drei Dinge zusammenkommen, entstehen die intensivsten und die tiefsten Beziehungen, die es gibt. Gott hat uns vorgemacht, wie das funktioniert. Und das Witzige ist, Gott macht das manchmal über Jahrhunderte hinweg. Im ersten Teil der Bibel finden wir die 10 Gebote. Du sollst nicht. Gebote Gottes, Gesetze, das ist die Wahrheit. Gott hat die Wahrheit gesprochen und die Wahrheit tut weh, denn an der Wahrheit erkennen wir, dass wir falsch liegen. An der Wahrheit erkennen wir, dass wir das nicht hinbekommen. Aber das ist die Wahrheit, die Gott gesprochen hat. Und Gott hält nicht fest an nur der Wahrheit. In Johannes 3,16 heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott fügt der Wahrheit die Liebe hinzu. Das kommt zusammen. Und das hat er nicht gemacht, weil wir es verdient haben. Das hat er nicht gemacht, weil wir alle so brav sind. Das hat er nicht gemacht, weil er ohne uns einsam wäre. Er hat das gemacht, was wir verdient hätten. In Jesaja 53 heißt es, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist Gnade. Wir reden heute über die absolute Basic von Beziehung. Egal in welchem Bereich du jetzt an Beziehung denkst in deinem Leben. Wenn diese drei Punkte die Basis deiner Beziehungen sind, dann bist du dabei, Beziehungen aufzubauen, die für die Ewigkeit Bedeutung haben. Beziehung zu Menschen, aber auch Beziehung zu Gott. Definiert von diesen drei Komponenten: Wahrheit, Liebe und Gnade. Im 2. Johannes heißt es: Gnade, Erbarmen und Frieden wird uns auch künftig geschenkt von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. So bleiben wir in Gottes Wahrheit und in seiner Liebe verbunden. Amen. Ihr Vater im Himmel, wir alle leben mehr oder weniger in diesen drei Zonen. Wir verstecken uns in unseren Schneckenhäusern. Wir sind auf der Flucht und wir graben das Kriegsbeil aus. Vater, das tun wir im Kleinen und im Großen als Nationen. Herr, und was wir am dringendsten brauchen, ist deine Gnade, die uns zur Vergebung bringt und die uns zur Umkehr bringt. Vater, und ich bete für unsere Politiker. Ich bete, dass sie zu einer Umkehr kommen. Ich bete, dass sie andere Wege suchen, dass sie Lösungen finden, die göttlich sind. Vater, ich bete für unsere Beziehungen, dass du mit deinem Geist in unsere Beziehungen hineinkommst. Dass du uns klar machst, wo wir stehen und was unsere Möglichkeiten sind, Herr. Dass wir wieder Wege sehen, anstatt Mauern. Vater, ich bete, dass du in unserem Selbstwert Dinge wieder heilst. Dass du uns gebrauchst, andere Menschen gesund zu machen. Und ich bete, dass diese Gemeinschaft hier, die wir Gemeinde nennen, ein Rahmen ist und mehr wird, in dem Menschen heil werden können. Weil du sie liebst, weil wir sie lieben. Vater, ich bete, dass du uns zeigst, welche Verantwortung wir in dieser Welt haben und was wir tun können, damit dein Reich sich ausbreiten kann. Vater, ich bitte dich, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.